3, 2, 1, Start. Glück beginnt hier.
Cool, oder? Sophie, hey. Ich habe dir einen Werbespot mitgebracht. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Ich weiß ja, ich sag gar nicht so richtig, worum es geht. Also irgendwie Musik und irgendwas startet,
ja,
okay. Aber...
Ja, der ist natürlich, eigentlich ist der aus dem Fernsehen. Man sieht halt so Natur, glückliche Menschen und ein startendes Flugzeug, ja, in irgendein tolles Urlaubsparadies.
Ach so.
Es ist aber tatsächlich so, so ein Werbespot, der ist eigentlich gar nicht erlaubt bei uns in Deutschland. Es gibt da nämlich den Medienstaatsvertrag, der die Rechte und Pflichten von Medienanbietern regelt und der sagt, Werbung darf kein Verhalten fördern, das in hohem Maße den Schutz der Umwelt gefährdet.
Habe ich vor der Folge auch nicht gewusst. Gucken wir uns heute mal genauer an.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Sophie Stiegler
und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und wir erzählen euch ja jede Woche hier, was aktuell so passiert in Sachen Klima und Naturschutz. Und diese Woche gab es eine Studie, die fanden wir ganz spannend. Die trägt so ein bisschen dramatischen Titel: Reklame für Klimakiller, wie Fernseh- und YouTube-Werbung den Medienstaatsvertrag verletzt. Also ja. Steckt schon ein großer Vorwurf drin, ne?
Ja, also die Studie hat die Otto-Brenner-Stiftung in Auftrag gegeben. Das ist die Wissenschaftsstiftung der Gewerkschaft IG Metall. Dafür haben Medienwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler knapp 10.000 Werbespots angeguckt aus den letzten 2 Jahren. Die liefen alle bei ARD, ZDF, RTL, Sat1 oder Pro7 oder bei YouTube.
Okay, und YouTube muss sich an die gleichen Regeln halten wie jetzt die öffentlich-rechtlichen zum Beispiel.
Ja, genau. Also der Medienstaatsvertrag, der gilt für alle Radio- und Fernsehsender in Deutschland, auch die privaten, und auch für alle digitalen Medienplattformen wie eben YouTube. Und von diesen Spots, sagen die Forschenden, war ungefähr jeder Dritte im Fernsehen und jeder Siebte bei YouTube Werbung für Sachen, die dem Klima schaden.
Also ehrlich gesagt muss ich da direkt denken, naja, eigentlich ist doch alles, was wir machen oder kaufen, irgendwie schädlich fürs Klima oder die Umwelt. Das ist ja genau das Problem, ja. Da wundere ich mich jetzt eher, dass 2/3 der Fernsehspots offensichtlich irgendwie okay waren. Also du hast dir das ja genauer angeguckt. Was bleibt denn da dann noch übrig, wenn man diese Kriterien anlegt? Also Werbung fürs Spazierengehen oder was? Oder Leitungswasser trinken?
Ja, stimmt natürlich. Also wenn man länger drüber nachdenkt, dann bleibt eigentlich nicht viel übrig, was nicht viel Schaden anrichtet, was da in der Werbung vorkommt. Die Studienmacherinnen und Macher, die haben halt versucht, für die einzelnen Sachen, die beworben wurden, den ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Und dann haben sie geguckt, ob der noch okay ist. Und da haben sie zum Beispiel Werbung der Deutschen Bahn als okay eingestuft, weil ja Bahnfahren doch eher umweltfreundlich ist.
Ja.
Und eine Schokolade zum Beispiel, die statt Kakao mit Hafer und Sonnenblumenkern gemacht wird.
Also Schokolade in Anführungsstrichen.
Ja, genau.
So, okay. Also das heißt aber dann auch, für so Schokoladen mit Kakao dürfte eigentlich nicht mehr geworben werden. Oder man müsste dann irgendwie am Ende dazu sagen, so wie bei der Werbung für Medikamente, so zu Risiken und Nebenwirkungen für die Umwelt. Fragen Sie Greenpeace oder das Umweltbundesamt, oder?
Ja, tatsächlich, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Den Vorschlag gibt es tatsächlich, also Forschende haben den schon gemacht in dem Zusammenhang. Auch den Vorschlag, dass Werbung umso teurer wird, also umso mehr an die Sender bezahlt werden muss, je umweltschädlicher das Produkt ist, das beworben wird. Der Hauptautor dieser aktuellen Studie, Uwe Krüger von der Uni Leipzig, der hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass es ihm im Grunde erstmal darum geht, da überhaupt genauer hinzugucken.
Die größten Klimakiller in unserer Studie sind Kreuzfahrten, sind Flüge, Urlaubsreisen, sind Autos, aber natürlich sind auch Lebensmittel. Kaffee ist einer der Lebensmittel mit einem überdurchschnittlich hohen Fußabdruck. Auch Wegwerfwindeln sind ökologisch problematischer als Stoffwindeln. Das ist auch durch Studien belegt. Unsere Studie handelt auch nicht davon, dass man keinen Kaffee mehr trinken soll und seinem Baby auf keinen Fall eine Pampers umlegen sollte, sondern die Frage ist eher, sollte man diesen Appell bekommen, dass man das tun sollte.
Und allein das wäre ja im Grunde schon ein Umdenken. Also im Moment tut die Werbung ja noch so, als würde uns das neue Auto besonders cool machen oder besonders sexy oder als würde man, ich sag mal, so ein grundlegendes menschliches Bedürfnis befriedigen, wenn man um die halbe Welt fliegt oder noch 2-3 Kaffee trinkt.
Okay, und das darf man ja auch dann weitermachen, Auto fahren und Kaffee trinken und so. Aber es würde einem nicht dauernd im Fernsehen oder im Internet erzählt, dass das jetzt besonders toll ist, wenn man das macht.
Genau.
Also ich muss jetzt sagen, ich bin eigentlich total für mehr Ehrlichkeit in der Werbung. Also ich finde das super, dass zum Beispiel, wenn es jetzt so um Gesundheitsaussagen geht, dass man da nicht immer einfach irgendwas in der Werbung behaupten darf, sondern das muss dann auch stimmen. Das haben ja mal die EU-Länder gemeinsam beschlossen. Aber hier müsste man ja eigentlich gar nichts mehr beschließen, wenn ich das richtig verstehe, ne? Weil
Ja. Medienstaatsvertrag, den gibt's schon, genau. Den müssten wir eigentlich nur umsetzen und genau das wäre jetzt angesagt, meint Uwe Krüger.
Unsere Studie soll einen Impuls geben, dass einfach eine Regelung, die es seit 30 Jahren gibt in diesem Medienstaatsvertrag, früher Rundfunkstaatsvertrag, dass Verhaltensweisen, die der Umwelt schaden, nicht beworben werden sollen. Das wurde aber noch niemals irgendwie konkretisiert, geschweige denn durchgesetzt. Und wir legen jetzt den Finger in die Wunde, was die Medienpolitik dann draus macht. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, das Problem ist halt, dass diese Formulierung im Staatsvertrag so schwammig ist. Also, ich meine, was heißt denn in hohem Maße den Schutz der Umwelt gefährden? Also im Moment arbeiten ja tatsächlich ganz viele Werbekampagnen eigentlich gegen den Klimaschutz, muss man ja so sagen.
Oder sie machen sowas wie Greenwashing. Also, ne, sie reden in den Spots total viel über Klimaschutz und in Wirklichkeit passiert eigentlich kaum was bei denen.
Ja, genau. Also Ölfirmen, Energiekonzerne fallen mir sofort ein, dass die das besonders gerne machen. Auch Fluggesellschaften, Autohersteller, das ist auch ganz gut durch Studien belegt. In der aktuellen Studie, da werden auch ein paar Beispiele beschrieben und ich fand besonders krass, dass Costa Rica damit wirbt, dass es gut ist für den Umweltschutz und für die Verbundenheit zur Natur, wenn man dahin fliegt und Urlaub macht. Obwohl man dafür pro Person 4,5 Tonnen CO2 ausstößt. Also das ist fast der halbe Jahresverbrauch von dem Durchschnittsdeutschen und es ist viel mehr, als wir eigentlich ausstoßen sollten.
Ja gut, für die Verbundenheit zur Natur vielleicht schon irgendwie, ja, wenn ich mir die da angucken kann, aber auch der Tourismus macht ja dann vor Ort viele Probleme. Hat die Studie denn auch untersucht, was denn wirklich passieren würde, wenn man so ein Werbeverbot tatsächlich durchsetzt?
Ja, hat sie. Also die Autorinnen und Autoren, die haben zum Beispiel geguckt, wie das bei Zigaretten funktioniert hat. Da war es so, dass nach dem Verbot von Tabakwerbung tatsächlich weniger geraucht wurde. Das lag wohl auch daran, dass diese Werbung natürlich irgendwann komplett verboten wurde, nicht nur im Fernsehen. Und dass außerdem das Rauchen selbst an immer mehr Orten verboten wurde. Und am wichtigsten war es tatsächlich aber den Studien zufolge, dass die Tabaksteuer erhöht wurde und das Rauchen dadurch immer teurer wurde.
Okay, also am besten geht man sozusagen an mehreren Fronten vor und nur Werbung im Netz oder im Fernsehen verbieten. Das verändert vielleicht allein noch nicht so viel.
Ja, genau. Es kann tatsächlich so sein. Die Studie ist aber trotzdem dafür, die Werbung für klimaschädliche Produkte einzuschränken. Also die Autorinnen und Autoren, die gehen davon aus, dass das durchaus den Marktanteil von klimaschädlichen Produkten verringern könnte und den von klimafreundlichen Produkten erhöhen.
Ja klar, sonst würde ja Werbung gar nicht funktionieren.
Eben. Genau. Und die schreiben auch in der Studie, dass das auch nicht das Ende des Wirtschaftswachstums bedeuten würde, was manche dann immer befürchten, wenn man Werbung einschränken will. Also die Autorinnen und Autoren, die sagen, es würde dadurch eben nicht weniger Geld in die Werbung fließen, nur eben in andere Werbung. Und es würde auch nicht weniger gekauft, nur eben was anderes.
Ja, und selbst wenn weniger gekauft würde, wäre das ja vielleicht auch nicht so schlimm. Aber ja, besprechen wir vielleicht mal wann anders.
Well, ladies and gentlemen, once again, we'd like to ask for everybody's attention, even if you are a frequent flyer, once we take you through the safety features of this airline.
Also es gibt ja manche Dinge beim Fliegen, die vermisse ich jetzt nicht so doll.
So wie stundenlang die Beine nicht ausstrecken können?
Ja, oder so einen geilen, lauwarmen Filterkaffee aus dem Pappbecher für 5 Euro oder so. Aber ich muss sagen, so das Reisen in ferne Länder und so richtig abtauchen in eine komplett fremde Welt, das ist schon toll.
Ja, hatten wir gerade, sagt uns die Werbung ja auch ständig,
ja.
Wobei die nichts von engen Sitzen erzählt und auch nichts vom CO2-Fußabdruck. Also das Problem ist natürlich, man kommt da eigentlich ja nur mit dem Flugzeug hin in diese komplett fremden Welten, es sei denn, man hat eine Woche oder zwei für die Anreisezeit.
Ja, haben die wenigsten, aber müsste Fliegen denn wirklich so klimaschädlich bleiben oder geht's vielleicht auch besser? Das gucken wir uns jetzt mal an.
Ja. Vielleicht mit anderen Treibstoffen oder mit E-Fliegern?
Ja, genau, das wird erforscht und auch noch andere Wege. Also ein Überblick zum Stand der Forschung gibt jetzt ein neuer Bericht und der kommt vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag.
Warte, kurz vorher, um das schon mal klar zu haben. Fliegen ist jetzt tatsächlich gar nicht der größte Batzen in unserem CO2-Ausstoß. Aber es ist auch nicht ganz ohne.
Ja, das stimmt. Also es wird geschätzt, dass der Flugverkehr so zwischen 3,5 und 5% der menschgemachten Erderwärmung ausmacht. Und da wirkt eben dann nicht nur das CO2 als Abgas, sondern eben auch Kondensstreifen.
Diese weißen Spuren, die Flugzeuge am Himmel hinterlassen.
Ja.
Sophie, du hast dir den neuen Bericht zum Forschungsstand mal angeschaut. Klimaneutral wird Fliegen wahrscheinlich nie werden, aber vielleicht klimaschonender?
Ja, also das ginge, das sagen auch Fachleute, aber du darfst da jetzt nicht unbedingt Wunder erwarten. Also alle Möglichkeiten, die man so hat, die haben momentan schon noch einen ziemlich großen Haken.
Na gut, gehen wir sie mal durch.
Also man kann mit Ökostrom fliegen.
Mhm.
Der Haken wäre, also hier können wir mal so einen Sad Sound machen, so ein toll.
Ja, schön. Ist das super.
Das geht in absehbarer Zeit nur für kleine Flugzeuge mit Ökostrom zu fliegen und nur für kürzere Strecken, weil eben die Batterien sonst viel zu groß und viel zu schwer werden.
Okay, also für weitere Strecken müssen wir vermutlich beim Verbrennungsmotor bleiben. Wie sieht es denn da mit Alternativen aus zu Kerosin aus Erdöl?
Also man könnte auch E-Fuels benutzen, also Treibstoffe, die werden mit Strom aus Erneuerbaren hergestellt und sind dann am Ende eigentlich so ähnlich wie Kerosin. Mhm. Das heißt, man muss nichts oder nicht so viel an den Triebwerken ändern und es wäre ziemlich bequem. Der Haken, keiner weiß, wo der ganze grüne Strom dafür herkommen soll.
Ja, und wir brauchen ja in Zukunft auch nicht nur Strom für unseren Kühlschrank oder den Computer, sondern auch immer mehr zum Heizen, zum Autofahren, für die Industrie, wenn wir das alles umstellen. Und wenn man mit dem Strom dann auch noch Treibstoff herstellt, dann geht ja bei der Umwandlung auch immer Energie verloren. Die wird also verschenkt.
Ja, beim Wasserstoff haben wir eigentlich das gleiche Problem. Der ist ja auch ein Treibstoff, den man mit Strom erzeugt. Dazu kommt, man müsste die Triebwerke von den Flugzeugen zumindest anpassen und der Wasserstoff müsste im Flugzeug ziemlich aufwendig gekühlt und isoliert werden in schweren Tanks. Wie das ganz genau funktionieren kann, das weiß man tatsächlich auch noch gar nicht. Eigentlich können wir ja noch mal piepen. Vielen Dank. Stefan Gössling von der Linné-Universität in Kalmar in Schweden sieht daher erstmal das größte Potenzial woanders.
Besonders interessant im Moment sind eigentlich die Biotreibstoffe, weil dort der einzige Bereich existiert, in dem schon auch tatsächlich nachhaltiger geflogen werden kann. Das sind allerdings Altöle und Schlachtabfälle, die da im Moment verwertet werden, die auch nicht in endloser Menge zur Verfügung stehen. Und selbst da zeigt sich also dann, dass bei diesen Biotreibstoffen vermutlich schon bald Grenzen erreicht werden.
Und auch wenn man jetzt für den Biokraftstoff zum Beispiel Raps anbauen würde, dann hat man da das Problem, dass man halt riesige Anbauflächen bräuchte und am Ende beim Anbau dann auch wieder Kohlendioxid frei wird.
So, nochmal ein Platz für ein Bäb. So, wir haben jetzt erzählt, was alles eher keine Lösung ist. Was machen wir denn jetzt?
Also keine Lösung, das würde ich jetzt auch nicht so stehen lassen. Das ist ein bisschen hart. Im Bericht steht, dass man eben verschiedene Dinge kombinieren muss.
Okay, also Kombi, aus was denn allem?
Ja, also aus den Sachen, die ich schon genannt habe und dann noch so ein paar kleinere Stellschrauben. Also man kann Flugzeuge noch aerodynamischer machen, man kann auch die Flughöhen anpassen, sodass eben die Abgase möglichst wenig zur Erwärmung beitragen. Mhm. Und, steht im Bericht, man muss das ausgestoßene CO2 am Ende wieder aus der Luft holen. Mhm. Und man muss halt auch gucken, dass insgesamt weniger geflogen wird.
Das finde ich ja sowieso. Also für mich ist ja Fliegen tatsächlich eine der Sachen, auf die ich am leichtesten verzichten könnte. Ich bin auch total neugierig auf Neuseeland oder Brasilien. Mhm. Aber mal ehrlich, wie viele Flüge müssen wirklich sein, wenn wir jetzt mal die Erderwärmung wirklich ernst nehmen?
Ja gut, wenn deine Familie jetzt in Brasilien leben würde, würdest du das vielleicht nicht sagen. So,
ja, aber, okay, aber gut.
Ja, viele Flüge, ehrlich, das stimmt, müssten nicht unbedingt sein. Und eben um die runterzukriegen, da hat der Bericht tatsächlich nicht so richtig viele Ideen. Das wird auch kritisiert. Mhm. Abgesehen vielleicht von der Kerosinsteuer, um Flüge eben teurer zu machen, steht da nicht so viel drin.
Oh, das wäre ja schon mal ein Anfang. Also ich verstehe ja sowieso nicht, wie es sein kann, dass Fliegen immer noch manchmal billiger ist als zum Beispiel Bahnfahren.
Nicht nur manchmal. Also Greenpeace hat letztes Jahr mal gut 100 beliebte Strecken in Europa verglichen und geguckt, eben was ist billiger, Fliegen oder die Bahn. Mhm. Und 70% der Strecken waren teurer mit der Bahn. Und
krass,
zwar bis zu 30 Mal teurer.
Okay, und wenn man da noch die Kosten mit einrechnet, die wir am Ende alle zahlen, weil die Erde sich erwärmt, also da müsste doch Fliegen viel teurer sein.
Ja. Aber beim Fliegen wird halt oft auch argumentiert, dass man Flüge nicht zu teuer machen darf, damit eben am Ende nicht nur noch Menschen mit viel Geld fliegen können. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Der Experte Stefan Gössling, der sagt dazu, ja, das stimmt, wir haben da ein Gerechtigkeitsproblem, aber er sieht das ganz woanders.
Wir müssen berücksichtigen, dass zum einen nur sehr wenige Menschen überhaupt beim Flugverkehr teilnehmen, zum anderen aber eben sehr viele Menschen auch betroffen sein werden von den Folgen des Klimawandels. Das heißt, was da eine kleine, sehr reiche Minderheit verursacht, hat für viele sehr arme Menschen erhebliche Folgen.
Also er sagt auch, in Deutschland fliegt nur ungefähr so ein Drittel der Leute überhaupt einmal im Jahr. Und noch weniger Leute sind so richtige Vielflieger, die mehr als 6-mal pro Jahr fliegen. Und die verursachen aber einen großen Teil der Emissionen. Und weltweit, wenn man da guckt, ist der Gegensatz noch krasser. Also 80% der Menschen weltweit haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen.
Okay, aber das heißt doch, man müsste bei den Vielfliegern ansetzen.
Das schlägt zumindest auch Gössling vor. Der sagt, man könnte die Business Class stärker besteuern, weil da sitzen tendenziell die Vielflieger und die brauchen auch noch richtig viel Platz, also so viel wie sonst 3 bis 4 Fluggäste in der Economy Class. Und man könnte auch sowas wie Frequent Flyer Programme verbieten, schlägt er vor, weil da wird Vielfliegen ja auch noch richtig belohnt. Ja. Und das könnte natürlich schon ein Baustein sein, um jetzt die Emissionen im Flugverkehr runterzukriegen.
Aber ersetzt auch noch nicht, dass Flugzeuge selbst tatsächlich klimafreundlicher werden müssen. Und weil wir jetzt gerade bei der Business Class waren, wenn euch das Thema Klima und Reichtum interessiert, dann könnt ihr mal beim Deutschlandfunk Nova Podcast Hörsaal in die aktuelle Folge reinhören.
Was glauben Sie, welchen Anteil haben die Top 10% Einkommensempfänger circa an den weltweiten Emissionen? Die 10% sind für 36-49% der Emissionen verantwortlich. Klimawandel ist in erster Linie ein Reichtumsproblem.
So, genau darum geht es im Vortrag von Tilman Santarius, Professor für sozial-ökologische Transformation im Podcast Hörsaal.
Wir reden ja dauernd davon, dass es schlecht fürs Klima ist, Kohle zu verbrennen.
Ja, ist es ja auch, oder nicht?
Ja, das stimmt. Es gibt aber auch Kohle, mit der man das Klima schützen kann. Und dazu haben wir von Demian eine Sprachnachricht gekriegt.
Hallo, liebes Update-Erde-Team.
Hallo, Demian. Also, er hat sich gewünscht, dass wir im Podcast mal über Pflanzenkohle sprechen.
Also nicht über die Kohle, die wir heute aus der Erde holen und die vor vielen Millionen Jahren entstanden ist, indem Pflanzenreste da ganz, ganz fest zusammengepresst wurden.
Sondern Kohle, die wir heute selbst herstellen können, aus Pflanzenresten, die heute eben so anfallen. Demian hat uns die Idee dahinter dann auch gleich erklärt.
Genau, also über das Pflanzenwachstum wird praktisch der Kohlenstoff in der Pflanze gebunden. Und die Frage ist dann eben nur noch, wie kann man diesen Kohlenstoff langfristig konservieren.
Ja, Pflanzen saugen ja beim Wachsen CO2 aus der Luft und das soll am Ende halt nicht wieder beim Verrotten frei werden.
Nicht nur Demian, sondern auch unser Hörer Ivo hat sich was zu Pflanzenkohle gewünscht und da reden wir natürlich sehr gerne drüber, zumal gerade dazu frisch eine Studie erschienen ist, welche Rolle Pflanzenkohle eigentlich dabei spielen kann, wenn Städte klimaneutral werden wollen.
Ja, aber müssen wir erstmal jetzt klären, wie macht man Pflanzenkohle? Du hast dir das mal angeschaut, Sophie. Wir haben ja nicht Millionen von Jahren Zeit.
Nee, haben wir nicht. Aber wir können zum Beispiel Äste und anderen Holzschnitt nehmen, der so anfällt. Und Getreidespelzen kann man auch nehmen oder einfach Abfälle aus der Holzverarbeitung. Und die macht man dann richtig heiß, so 500 Grad und noch heißer, ohne Sauerstoff. Und das Ganze verkuckelt dann so zu Holzkohle.
Okay, aber das heißt ja, man braucht erstmal Energie, um das alles so heiß zu machen.
Ja, das stimmt, aber man braucht die auch nur am Anfang und danach kuckelt das so alleine vor sich hin und gibt tatsächlich auch Wärme ab und die kann man zum Heizen benutzen. Dabei wird ein Teil des Kohlendioxids wieder frei, aber eben mehr als die Hälfte wird in der Kohle gebunden und am Ende hat man dann halt so schwarze Krümel übrig. Das sieht so aus wie dunkle Erde einfach.
Okay, dann habe ich also meine Pflanzenkohle und was mache ich dann? Also verbrennen macht ja eher nicht so viel Sinn. Ich will ja das CO2 wegspeichern.
Genau, wenn ich die Kohle jetzt verbrenne, dann könnte ich damit jetzt mehr oder weniger klimaneutral heizen. Klar. Aber wenn ich die Kohle nicht verbrenne, dann bleibt das CO2 da drin und wird gespeichert. Und dann kann ich die Kohle zum Beispiel nehmen, um damit wie mit Humus den Boden zu verbessern. Mhm. Die Kohle wird dann nur sehr, 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 sehr langsam abgebaut im Boden und hilft eben dabei, zum Beispiel Wasser zu speichern in der Erde. Das kannst du jetzt theoretisch auch einfach in deinen Balkonkasten werfen oder so. Okay. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Man kann auch Straßen damit bauen. Die Stadt Basel mischt Pflanzenkohle in ihren Asphalt. Und das hat sich in einem Viertel so bewährt, dass die das jetzt überall machen will, die Stadt.
Cool, ja.
Und noch eine Option, man kann Kohle auch Beton beimischen und das kompensiert dann so einen Teil der Emissionen aus der Zementherstellung und soll am Ende sogar besser dämmen und den Beton stabiler machen als vorher.
Ja, das wäre mal richtig sinnvoll. Zement, da entsteht ja extrem viel CO2 bei der Herstellung und in dem Fall würden wir das dann direkt im Gebäude speichern, das Kohlendioxid. Das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein, oder?
Dachte ich auch.
Wo ist denn da der Haken?
Ja, also es gibt noch so ein paar Schwierigkeiten beim Beton, also wie man die Kohle da am besten reinmischt, weil den Staub sollte man besser nicht einatmen. Man kann aber stattdessen so kleine Kohlekügelchen nehmen zum Beispiel. Mhm. Und man muss so ein bisschen rausfinden noch, wie die Kohle sich dann in der Mischung verhält, wie man das optimiert. Also bisher kriegt man nur bei einem bestimmten Beton wirklich genug Kohle rein, um dann den klimaneutral zu kriegen, beziehungsweise sogar dann noch mehr CO2 einzuspeichern, als bei der Herstellung frei geworden ist.
Aber immerhin, Also man, ja, das heißt doch, man könnte in Städten gleichzeitig bauen und CO2 speichern. Ist doch cool.
Ja, die aktuelle Studie, die stammt von einem Forschungsteam in Berlin. Die sagt, dass Städte damit auch wirklich ihre Emissionen teilweise ausgleichen können. Die haben eben vorgeschlagen, man könnte jetzt die Pflanzenkohle in Parks einsetzen, in Gärten und für Bäume, die an Straßen wachsen und dann eben, ne, die Beton beimischen, aber auch gleichzeitig mehr mit Holz bauen und insgesamt mehr begrünen. So. Und mit diesen ganzen Maßnahmen könnten Städte, sagen die, im Jahr 2050 insgesamt so ein Fünftel ihrer Emissionen ausgleichen. Ja. Allerdings sagt das Forschungsteam auch noch, ja, so ganz genau weiß man eben auch noch nicht, wie sich die Pflanzenkohle so langfristig in den Böden oder im Bau auswirkt.
Okay, aber es klingt erstmal nicht schlecht. Was ist denn jetzt unser Fazit?
Also ich würde sagen, da steckt eine Menge Potenzial drin. Gerade im Bau wäre das echt eine super Sache, wenn man die Emissionen von der Zementherstellung quasi wieder reinsaugen könnte. Weil das sind weltweit immerhin 8% der CO2-Emissionen. Das ist ja nicht ohne.
Das wäre eine Menge.
Was geht?
Unter dem Motto, was geht, erzählen wir euch jede Woche, was gut läuft in Sachen Klima- und Artenschutz. Pflanzenkohle zum Beispiel. Oder was ihr selbst tun könnt, um zum Beispiel Ressourcen zu schonen.
Und heute geht's darum, wie ihr aus Gemüseabfällen noch was Neues machen könnt. Regrowing ist das Stichwort, also nachwachsen lassen. Da gibt's im Netz ein paar richtig gute Anleitungen zu. Haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt gibt's erstmal so das Management Summary von dir, Matthias. Yeah.
Also im Prinzip ist das ganz einfach. Es gilt für ganz viele Gemüsesorten. Man schneidet ein Stück mitsamt der Wurzel ab. Ich mache das ja sowieso meistens beim Kochen. Und das Stück stellt man dann in ein Glas Wasser und wartet ab.
Und wartet.
Ja.
Und wartet. Wie lang so?
Also eine Woche. Mhm. Oh. Da passiert schon richtig was. Also besonders leicht geht das zum Beispiel mit Frühlingszwiebeln oder mit Lauch oder mit Romanasalat. Da hast du schon nach ein paar Tagen was Neues. Und ich sag mal so, nach einer Woche lohnt sich schon, kannst du da was abschneiden und weiter kochen.
Okay, und die schmeiße ich einfach ins Wasser und die gammeln nicht vor sich hin da drin.
Also zwei Sachen musst du beachten. Es ist wichtig, dass die Wurzeln nicht zu tief ins Wasser reichen. So ein Drittel reicht. Und du musst das Wasser unbedingt mindestens jeden zweiten Tag wechseln. Sonst fängt es echt an zu stinken und dann fault es auch. Aber dann kannst du im Grunde immer ein bisschen was runterschneiden von deinen Frühlingszwiebeln und warten, bis es nachgewachsen ist. Noch besser funktioniert das tatsächlich, wenn du sie dann irgendwann in Erde pflanzt und dann auch düngst. Auch
ja,
mit
im Wasser
Lauch
ist halt
geht das.
Genau,
Wasser
nicht dann ist, unendlich viel
ja,
Nährstoffe
begrenzt.
Drin. Ne?
Genau.
Ja, okay.
Aber die Regel, ne? Lass immer was stehen, dann wächst es auch nach. Auch Romanasalat, Chinakohl, Stangensellerie funktioniert alles gut. Strunk ins Wasser, oben wachsen neue Blätter.
Ich muss jetzt zugeben, das sind alles Sachen, die ich eigentlich nicht so oft koche. Das mag ich alles nicht so gerne. Aber wie schaut es denn aus mit Karotten oder Kartoffeln oder so? Die habe ich viel. Ne? Kann ich da auch was nachwachsen lassen?
Also bei Möhren, da wächst nur neues Möhrengrün nach oben, ja, aber keine ganze Möhre. Sorry.
Okay, also das schmeiße ich halt jetzt auch schon weg, das Zeug.
Ja. Also
das brauche ich nicht.
Ja,
danke.
Es gibt ja noch, die machen da Smoothies draus, ja, es sind viele Vitamine drin oder Pesto, aber ich brauche davon auch nicht so
das
viel.
Das klingt sehr gesund.
Ja.
Okay, aber die Kartoffeln, das geht, ne? Weil die keimen bei mir schon im Schrank. Kann ich die dann einfach in die Erde tun?
Im Grunde kannst du die einfach in die Erde setzen und warten. Und nach 3 bis 4 Monaten kannst du Kartoffeln ernten. Also so, da gibt es noch ein paar Geheimtipps, müssen jetzt hier nicht ganz ins Detail gehen, aber im Grunde funktioniert das so. Auch mit Knoblauch übrigens, einfach die Zehen in die Erde stecken und warten, bis neue Knollen wachsen. Oder mit Ingwer.
Also die Knoblauchzehen, ne?
Ja, genau.
Sorry,
alles gut. Mit Ingwer geht's auch. Da kannst du die Wurzel so in kleine Stücke schneiden und mit diesen Knospen nach unten ins Wasser legen. Dann kannst du noch so ein Glas drüber stülpen, im Grunde wie so ein kleines Gewächshaus. Da musst du aber auch jeden Tag frische Luft reinlassen, sonst fängt es an zu stinken. Aber wenn die Triebe und die Wurzeln dann stark genug sind, dann kannst du den Ingwer einpflanzen und der blüht dann auch total schön. Das war mir gar nicht so klar.
Schön.
Ja.
Okay, während wir noch gedanklich dem Gemüse beim Wachsen zugucken, was ist bei dir besonders hängen geblieben, Matthias?
Also tatsächlich die Nummer mit der Werbung. Also wenn ich jetzt gelernt habe, dass so klimaschädliche Werbung oder Werbung für klimaschädliches Verhalten eigentlich verboten gehört, dann fände ich es echt cool, wenn man das mal angeht. Weil damit könnte man, glaube ich, gesellschaftlich schon was bewegen, wenn man an das Thema dran geht. Werbung ist ja doch eigentlich überall präsent und hat womöglich eine gute Wirkung.
Ja, oft muss man ja nur das, was man eigentlich schon mal vertraglich oder gesetzlich festgehalten hat, einfach nur umsetzen.
Ja.
Spannend. Ich fand tatsächlich die Geschichte mit den Vielfliegern spannend, weil ganz oft in der Debatte geht es immer um die Familie, die einmal im Jahr nach Mallorca fliegen möchte. Und denen möchte dann man das nicht verwehren, so, was ich ja auch total nachvollziehen kann. Aber dass eben ein wirklich großer Anteil von Flügen auf das Konto von wenigen Leuten geht, die da viel fliegen, und dass man da, glaube ich, schon rangehen könnte und viel erreichen könnte, das fand ich echt spannend.
Dass man die direkt gezielt besteuern könnte, ne? Indem die Business Class einfach teurer wäre.
Ja.
Deine Minute Natur.
Und jetzt stecken wir unsere Zehen nicht in die Erde, sondern ins Wasser. Und wer da so unflätig pupst, das ist ein Pottwal.
Krass, was der wohl gerade erzählt. Also man hat ja gerade erst rausgefunden, dass diese Klicklaute, überhaupt diese Geräusche von Pottwalen, dass die wie ein Morsealphabet sind. Also mehrere Klicks ergeben ein Wort und noch mehr Klicks dann einen ganzen Satz.
Und wir klicken uns jetzt hier raus. Sophie und Matthias
sagen Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.